Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute starten wir mit der Tang-Dynastie, die ein weiteres goldenes Zeitalter in China einläutet. Auch wenn die Sui-Dynastie wichtige Vorarbeit geleistet hat, konnte erst unter den Tang-Kaisern wieder langlebige Stabilität erreicht werden. Aber fangen wir dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Sui-Dynastie liegt nach nur 39 Jahren am Boden und verschiedene Fraktionen kämpfen um die Macht im Reich. Als Favorit gilt Li Yuan, der zusammen mit seinem Sohn und seinen Truppen die Hauptstadt erobert hat. Und es dauert auch nur etwa 4 Jahre, bis sich die Situation geklärt hat. Aber es gibt noch eine spannende Anekdote in diesem Zusammenhang, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Dazu begeben wir uns in ein buddhistisches Kloster in der Henan-Provinz, nicht sehr weit von Chang'an und Luoyang entfernt. Die dortigen Mönche haben Übungen entwickelt, um Körper und Geist zu stärken, die sich auch zum Kampf eignen. Und die eine oder der andere von euch haben es vielleicht auch schon erraten, ich spreche natürlich vom Shaolin-Tempel und einer Form der chinesischen Kampfkunst, die dort ihren Ursprung hat. Die Li-Familie hat zu diesem Zeitpunkt enge Verbindungen zu den Mönchen, da sie den Tempel finanziell unterstützen. Li Shimin, Li Rens Sohn und treibende Kraft hinter der Rebellion gegen den amtierenden Sui-Kaiser, rekrutiert nun seine persönliche Leibwache aus den Reihen der Shaolin-Mönche, was maßgeblich zur Legendenbildung der Shaolin-Mönche, ihres Klosters und ihres Kampfstils beiträgt. Denn natürlich kommen die Mönche etwas herum, müssen den ein oder anderen Kampf austragen und haben tatsächlich einen gewissen Einfluss auf den Verlauf der Dinge. Außerdem trägt das Engagement der Shaolin auch zur engen Bindung und Unterstützung der Tang-Kaiser zum Buddhismus bei. Die Shaolin existieren auch noch heute und es gibt mehrere Tempel innerhalb Chinas, aber auch außerhalb. Einer steht beispielsweise in Berlin. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Die favorisierte Li-Familie erringt die Macht und etabliert die neue Tang-Dynastie in den frühen 620er Jahren. Wie schon vorherige Dynastien bekommt auch diese den Namen der Herkunftsregion der Li-Familie und Chang'an wird wieder einmal die Hauptstadt der Tang. Li Yuan wird der erste Kaiser der neuen Dynastie und bekommt posthum den Namen Gaozu. Allerdings dankt er nicht ganz freiwillig im Jahr 626 schon wieder ab und überlässt dem Thron seinem Sohn Li Shimin, der mehr oder weniger als der wahre erste Kaiser der Tang-Dynastie gilt, da er die treibende Kraft hinter der Rebellion seines Vaters war, die ohne ihn vermutlich nicht stattgefunden hätte. Li Shimin regiert für die folgenden 23 Jahre bis ins Jahr 649 und wacht über die Einrichtung des Regierungsapparats und der Festigung der Macht der Tang. Dabei gilt er auch als sehr kompetenter Kaiser. Er übernimmt viele Institutionen, die sich schon während der vorangegangenen Sui-Dynastie als effektiv und erfolgreich herausgestellt haben. Außerdem schließt er Entwicklungen ab, die während der Sui-Herrschaft ihren Anfang fanden. Beispielsweise werden die Anzahl der Ministerien der Zentralregierung auf 6 festgelegt. Und diese Zahl wird sich in den folgenden knapp 1300 Jahren bis zum Ende der Monarchie in China im Jahr 1911 auch nicht mehr ändern. Außerdem trennt er die Finanzen der Regierung und der kaiserlichen Familie, indem er eine Institution erschafft, die sich um den kaiserlichen Haushalt kümmert. Und das ist tatsächlich eine wichtige Entwicklung, da es die öffentlichen Aktivitäten der Regierung klar von den privaten des Kaisers trennt und finanziellen Missbrauch in die eine oder die andere Richtung erschwert. Und natürlich sendet Li Shimin auch seine Armeen aus, um die Eroberungen seiner Sui-Vorgänger fortzusetzen. Vietnam und Korea sollen wieder unter chinesischen Einfluss gelangen, aber vor allem möchte er seine Einflusssphäre im Westen erweitern. Es gelingt Kaiser Taizong, so der Tempelname Li Shimins, die direkte chinesische Administration bis ins heutige Xinjiang auszuweiten. Und selbst weit darüber hinaus beugen sich Herrscher in Kasachstan, Usbekistan und sogar Afghanistan der Macht des chinesischen Kaisers. Die Ausdehnung chinesischen Einflusses hat natürlich auch positive wirtschaftliche Konsequenzen. Chang'an wird zum Ausgangspunkt der Seidenstraße, da hier alle Handelsrouten zusammenlaufen. Selbst der Seehandel führt nach Chang'an, obwohl es weit weg vom Meer liegt. Das macht Chang'an mit etwa 2 Millionen Einwohnern zur vermutlich größten Stadt der Welt dieser Zeit. Und als Handelszentrum ist die Stadt mit Menschen verschiedenster Völker aus ganz Eurasien bevölkert. Man kann sich also leicht vorstellen, wie groß der wirtschaftliche Aufschwung im ersten Jahrhundert der Tang-Herrschaft ist. Auch die Bevölkerungszahl im Kaiserreich steigt in dieser Zeit deutlich an. Teilweise natürlich durch die neuen Eroberungen, aber ein großer Anteil entfällt tatsächlich auf die signifikante Steigerung der chinesischen Wirtschaftsleistung. Denn die erhöht auch den Lebensstandard vieler Menschen, was nicht nur deren Lebensspanne erhöht, sondern auch den Willen, Kinder in die Welt zu setzen und wiederum die Überlebenschancen der Kinder. Außerdem sorgt das Ende der Bürgerkriege für eine deutlich niedrigere Sterberate im Volk. Während der gesamten Tang-Dynastie steigt die chinesische Population von etwa 120 Millionen auf 250 bis 300 Millionen Menschen an und macht China damit zum mit Abstand bevölkerungsreichsten Land der Welt dieser Zeit. Beim Sozialsystem orientiert man sich an der Han-Dynastie. Reichtum und Ansehen basieren auf Immobilien. Je mehr man besitzt, desto besser. Die reichsten und angesehensten Familien kontrollieren ihren Besitz nun auch schon seit Hunderten von Jahren und die Tang-Administration möchte das auch formell anerkennen. Dafür errichtet man ein Register in der Hauptstadt, in der Listen der großen Familien angelegt werden. Aber nicht nur Listen, die die Familien aufführen, ganze Genealogien dieser Familien werden angelegt, um festzuhalten, wer dazugehört. Wovon natürlich auch die Regierung profitiert. Das macht es nämlich einfacher, geeignete Männer für die kaiserliche Administration aus diesen Familien zu rekrutieren. Als Mitglied einer dieser Familien ist man nämlich automatisch Kandidat für Regierungsposten, wenn man die benötigten Qualifikationen mitbringt. Normalsterbliche Männer haben dagegen kaum eine Chance, einen Posten in der kaiserlichen Regierung zu erlangen. Allerdings hat das auch ganz praktische Gründe. Die benötigte Ausbildung ist schlicht sehr teuer und zeitaufwendig. Menschen ohne den nötigen finanziellen Rückhalt und die Möglichkeit, den Tag mit Lernen statt mit harter Arbeit zu verbringen, können den Aufwand nämlich kaum bewältigen. Im Jahr 690 kommt es dann zu einer kurzen Unterbrechung der Tang-Dynastie. Wu Zetian wird die einzige Kaiserin in der langen Geschichte Chinas, die nicht als Gemahlin eines Kaisers oder als Kaiserinmutter inoffiziell die Züge übernimmt, sondern ganz offiziell in ihrem eigenen Namen herrscht. Da die chinesische Sprache keine geschlechtsspezifischen Begriffe kennt, ist Wu Zetian also wie ihren männlichen Vorgänger Huang Di, Kaiser. Und damit hat sie die gleiche Macht wie jeder männliche Kaiser. Wer sich für ihre Geschichte interessiert, kann sich Folge 5 anhören. Da habe ich schon ausführlich über Wu Zetian gesprochen, weshalb ich hier auch nicht näher darauf eingehen möchte. Jedenfalls ruft die Kaiserin die Zhou-Dynastie aus, da sie eine Verehrerin des Herzogs von Zhou und seiner Tugendhaftigkeit ist. Und auch über ihn habe ich schon in Folge 6 gesprochen. Allerdings muss Wu Zetian im Jahr 705 wieder abdanken. Und ihr Sohn wird neuer Kaiser und setzt die Tang-Dynastie fort. Anders als die Han-Dynastie erreicht die Tang-Dynastie ihren Zenit erst nach dieser Unterbrechung. Im Jahr 713 besteigt Kaiser Xuanzong den Thron und übernimmt für die folgenden 44 Jahre die Herrschaft. Und in genau diesem Zeitraum erreicht die Tang-Dynastie den erwähnten Zenit. Die Wirtschaft boomt, der Buddhismus floriert, es werden immer neue Tempel gebaut und Schriften in die chinesische Sprache übersetzt und ganz allgemein erlebt die chinesische Kultur einen wahren Höhepunkt. Die Teekultur nimmt erstmals Fahrt auf und vor allem Literatur und Lyrik haben ihre große Zeit. In der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts leben einige der größten Poeten in der chinesischen Geschichte, alle zur selben Zeit. Und man kennt sich. Gedichte werden nicht in Isolation verfasst. Die Poeten reagieren auf die Werke anderer Künstler und erschaffen eine einzigartige Dynamik in ihren Gedichten. Zu den großen Namen gehören beispielsweise Li Bei und Du Fu, deren Gedichte noch heute in chinesischen Schulen gelehrt werden. Xuanzong ist in seiner langen Regierungszeit allerdings auch nicht untätig, sondern genau das Gegenteil. Er ist ein aktiv regierender Kaiser. Beispielsweise schafft er die allgemeine Todesstrafe ab. Und wenn doch eine Exekution gefordert wird, muss der Kaiser diese höchstpersönlich genehmigen. Außerdem ist der Kaiser aktiv in die täglichen Geschäfte der Regierung involviert und regiert das Reich auf kompetente Art und Weise. Allerdings bleibt das nicht so. Mit steigendem Alter verliert Xuanzong immer mehr das Interesse am Regieren und konzentriert sich mehr auf die Annehmlichkeiten seines Palasts. Außerdem interessiert er sich sehr für einen alten Mythos, nämlich die Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Mit diesem neuen Fokus im Leben findet der Kaiser auch eine neue Favoritin unter seinen vielen Konkubinen, Yang Guifei. Sie wird schnell zu deutlich mehr als einer einfachen Konkubine. Yang Guifei wird zu einer Art Partnerin und Beraterin für den Kaiser, mit der er sogar über die Staatsgeschäfte diskutiert. Das macht Yang Guifei natürlich zu einer sehr einflussreichen Person. Und wer hätte es gedacht, dieser mögliche Einfluss erregt natürlich die Gemüter der Beamten am Hof auf negative Art und Weise. Wozu das schließlich führt, erzähle ich euch dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem X- bzw. Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgebt. Ein großes Dankeschön geht natürlich an alle raus, die das schon gemacht haben und auch an alle, die sich in Zukunft noch anschließen werden. Damit sind wir dann für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.